den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Allenfalls noch neben dem Dr. Faustus seines Vaters gilt Klaus Manns Exilwerk Mephisto aus dem Jahr 1936 als der berühmteste Schlüsselroman deutscher Sprache. Hinter der Hauptfigur des opportunistischen Theaterintendanten Henrik Höfgen glaubte man allenthalben, den den Nazis treu ergebenen Staatsschauspieler Gustav Gründgens zu erkennen, welcher sich an seinem ehemaligen Schwager Klaus Mann 5 Jahre später mit dem wenig schmeichelhaften Filmporträt Friedemann Bach über den mittelmäßig begabten Sohn eines Jahrhundertkünstlers revanchierte. Die Verbindung der beiden Widersacher reicht freilich zurück bis in die 1920er Jahre, als Klaus Mann an den Hamburger Kammerspielen seinen dramatischen Erstling Anja und Esther zur Aufführung brachte, in dem neben Gründgens und ihm auch seine Schwester Erika, Gründgens spätere Ehefrau, sowie Frank Wedekinds Tochter Pamela auf der Bühne standen. Warum das Stück seinerzeit erheblichen Skandal machte, deutet die Rezension aus den Altonaer Nachrichten vom 23. Oktober 1925, die den damals noch weithin unbekannten Gründgens zwischen all den prominenten Namen um ihn herum nur kurz nennt, zumindest an. Es liest Frank Riede.
Erstaufführung Anja und Esther. Ein romantisches Stück von Klaus Mann. Thomas Mann hat im Alter von 20 Jahren Buddenbrooks zu schreiben begonnen. Sein Sohn Klaus verfasst 18-jährig die Bühnendichtung Anja und Esther. Dass der Sohn mit seinem romantischen Stück weit, weit hinter dem Monumentalwerk des Vaters zurückbleibt, steht außer Frage. Es fehlt die tiefschürfende Kraft der Gestaltung, es fehlt die Genialität des schöpferischen Blicks, es fehlt vor allem auch die hohe Kultur der Sprache. Dass Thomas Mann sein Werk in so jungen Jahren schreiben konnte, ist bei der Beurteilung seiner Gesamterscheinung als größter und tiefster unter den lebenden deutschen Dichtern bisher viel zu gering ins Gewicht gefallen. Dass die kleine Dichtung des Klaus Mann von einem eben der Schule entwachsenen Jüngling verfasst ist, scheint bei dem gewaltigen Publikumserfolg der Anja und Esther in bedenklichem Maße ausschlaggebend gewesen zu sein. Es ist die Geschichte der sexuellen Not der Jugend von heute, zwar durch die Brille künstlicher Frühreife, aber doch ohne Zweifel mit ganz kindlichen Augen gesehen. Und das gibt dem Stück seine innere Berechtigung. Das Kind unserer Zeit ist hier im Verfasser sein eigener leidenschaftlicher Fürsprecher. Das ist die Tragik allen Kinderschicksals, aller Jugend in Not. In Einsamkeit muss die Last getragen werden. Der junge Mensch kann und darf nicht Mitteilung machen von seinem Leid. Er kann allenfalls mit seinesgleichen zweisam klagen und ahnt dumpf, dass es mit den Ratschlägen und Belehrungen, Ermahnungen, Gelächtern, Zurechtweisungen und Flüchen der Erwachsenen, seiner Not längst Entwachsenen, nichts anzufangen wissen würde. Die Jugend hat auf diesem Gebiet der eigenen Fürsprache entbehren müssen seither. So häufig und liebevoll und hilfsbereit sich durchaus erwachsene Menschen mit Wort und Werk rekonstruierend in das Problem versenkt haben mögen. Nun ist dieser Klaus Mann gekommen, ein Junge, der für Jungen und Mädchen spricht. Man sollte stehen bleiben und ihm gut zuhören. Das Geschehen vollzieht sich in einem Erholungsheim für gefallene Mädchen, von dem ein von draußen kommender nicht zu sagen weiß, ob es eine Besserungsanstalt, ein Kabarett oder ein Kloster sei. Es sind da diese beiden Mädchen, Anja und Esther, die in einem seltsamen erotischen Verhältnis zueinander stehen, die beiden Knaben, Kaspar und Jakob, und eine Anzahl anderer Kinder, Sprösslinge gemütskranker Mütter und dekadenter oder unbekannter Väter. Die Kinder tanzen. Sie tanzen wohl ihre Not, ihr Glück und ihr Leid. Der Tanz ist ihr Bekenntnis. Tanzend reden sie von ihren Schicksalen. Der Tanz ist ihre Ausdrucksform. Ein alter Mann, der, Zitat, alles weiß, Zitat Ende, betreut die Kinder und liebt sie, wie man traurige Tiere in vergitterten Käfigen liebt. Es kommt ein Mann aus den großen Städten ins Heim und stiftet mit seinen primitiven, glücklich gesunden, zupackenden Sinnen Verwirrung und Zwiespalt unter der wissenden Jugend. Esther wendet sich ab von Anja und geht mit dem Fremdling Erik, der schön ist. Mit beiden geht Kaspar in Bewunderung der männlichen Schönheit des Eindringlings. Zurück bleibt Anja, die Entsagende, wie eine Heilige, die blassen Kinder belehrend und tröstend, hoffend auf die Heimkehr des Weltkindes in den Frieden der heimlichen Gemeinschaft. Das alles ist sicherlich krankhaft, schwül, dumpf, dämmerig, zuweilen abstoßend und dennoch fesselnd, weil man die Dinge mit der Erkenntnis ihrer Krankhaftigkeit noch nicht aus der Welt schafft und einsieht, dass der Psychiater hier allein nicht helfen kann. Es sind Stimmen laut geworden, die das Stück und das Problem mit einem Lächeln oder mit Scheltworten als kindische und bombastisch frisierte Bedrängnisschilderung eines Unreifen ablehnen. Das heißt indessen billig aus der Affäre gezogen. Man wird an diesem Erstling nicht vorübergehen können, jetzt nicht und in der Literaturgeschichte nicht, und zumindest wird man Anja und Esther als Ausdruck eines kritischen, in der Neuorientierung begriffenen Zeitalters gelten lassen müssen. Klaus Mann wird als Dichter sich hoffentlich auch noch auf anderen Gebieten betätigen, wie man überhaupt Verwahrung dagegen einlegen sollte, dass die Bühne des nächsten Jahrzehnts immer mehr zu einem Tummelplatz sexueller Auseinandersetzungen entartet. Es gibt, weiß Gott, auch noch andere Probleme, die der Lösung mindestens gleichermaßen dringlich harren. Die Aufführung wurde durch die Mitwirkung dreier Gäste zu einem besonderen Theaterereignis ausgestaltet. Klaus Mann selbst spielte den Knaben Kaspar, seine Schwester Erika Mann, die Anja und Wedekinds Tochter, Pamela Wedekind, das Mädchen Esther. Ist Klaus Mann als Dichter höchstens ein Versprechen, so ist er als Darsteller mindestens unfertig, wenn auch talentierter als mancher Durchschnittsmime. Er verfiel des Öfteren ins Deklamatorische, bemühte sich zwar um eine deutliche, akzentuierte Aussprache, vermochte aber nirgends wahrhaftig zu erschüttern. Erika Mann ist ein sympathisches junges Mädchen, das aus einer anscheinend angeborenen Damenhaftigkeit offensichtlich nicht recht heraus kann, aber ein schönes, ausgeglichenes, beherrschtes Spiel zu Wege brachte. Pamela Wedekind ist ihr an Routine der Darstellung und Modulationsfähigkeit des Temperaments entschieden überlegen. Sie fand seelisch tief ergreifende Töne und sicherlich galt ihr ein großer Teil des Beifalls. Weiter spielten mit Gustav Gründgens, der in Jakob eine seinen Gaben weit entgegenkommende Rolle fand, Fritz Klippel und Anni Voss. Klaus Pringsheim, der übrigens auch noch irgendwie der Familie Mann verschwägert sein soll, hat eine kleine, zarte, im Übrigen anspruchslose Musik zu dem Stück geschrieben. Die Bühnenbilder hat Johannes Schröder diesmal mit ganz besonderer Sorgfalt schön und feierlich erhaben gehalten. Der wütende Beifall des Publikums, das sich auch durch den Eisernen nicht einschüchtern ließ, entsprang doch wohl mehr der Begeisterung für den jungen Dichter als der Ehrfurcht vor der Paralyse. Wir wollen es wenigstens hoffen.
Weil ich wusste, welche Bedeutung Gustav dem Handel beimaß, lasse ich die Romanfigur Hendrik Höfgen in genau dieser Rolle scheitern.
Und so nahm der Konflikt seinen Lauf. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.